mal eine Reihe zu machen. Wie viele von euch wissen, habe ich letztes Jahr meinen Bachelor in Theologie gemacht und habe eine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema Wiedergeburt und Identität in Christus. Und ich habe mich sehr intensiv damit befasst, habe 7 Monate intensiv bin ich ins Wort gegangen und habe ganz viel Literatur dazu gelesen und ich empfinde einfach, es ist Zeit, das jetzt mal zu lernen. Also keine Angst, ich werde jetzt keinen theologischen Vortrag halten. Wenn man die Arbeit liest, dann denkt man sich schon, wow, ist schwer zu verstehen, weil es einfach sehr theologisch ist. Und deswegen habe ich es versucht, runterzubrechen. Und ich habe jetzt schon 2-mal gelehrt darüber, aber ich merke, irgendwie ist es immer noch zu theologisch. Deswegen, vielleicht, wenn der eine oder andere das nicht versteht, was ich sage heute, dann kommt vielleicht nach dem Gottesdienst kurz zu mir und sagt, Nico, es muss noch einfacher gemacht werden. Okay? Also einfach Feedback geben. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, 7 Monate daran geschrieben und ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, also die ganze Tiefe verstanden, wer wir sind in Christus. Dass wir ein neuer Mensch sind, dass etwas Neues begonnen hat. Und weil wir neu sind, wir eben auch immer weiter uns verändern lassen von Gott. Ich werde darauf eingehen noch mehr. Deswegen ist es auch so wichtig, eigentlich finde ich, man sollte das alle halben Jahre mal hören, wenn nicht sogar öfter, was da eigentlich passiert ist, als wir von neuem geboren wurden. Damit wir uns wieder bewusst machen und auch in eine Ehrfurcht kommen vor Gott und zu sagen, Gott, was du für mich getan hast, ich will dir mit meinem ganzen Leben danken. Und es wird ganz viel um das Thema gehen, Identität. Also das hat ganz viel mit Identität zu tun. Identität ist einfach so eine Selbstsicht oder wie wir uns selbst sehen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Koch bist, ich war 10 Jahre Koch, dann habe ich mich oft primär als Koch gesehen. Oder wenn du vielleicht Arzt bist, dann ist deine Identität die eines Arztes. Und die Kinder Gottes, was wir ja alle sind, die sollten auch eine gewisse Identität, ein gewisses Selbstbild von sich haben. Und dieses ganze Thema, worüber ich spreche, das spricht ganz viel darüber, wie wir über uns selbst denken sollten. Aber in all dem ist es total wichtig, ich spreche ganz viel von uns, ich oder ihr. In all das ist aber nur möglich wegen Christus. Okay, und das dürfen wir nicht vergessen in diesem ganzen Identitätsthema, weil es geht ja immer, wie gesagt, um uns. Es geht aber nur, weil Christus in uns lebt. Und deswegen gebührt ihm wieder die Ehre, versteht ihr? Also ich rede viel von uns, ich rede viel von unserer Identität, aber all das ist nur im Glauben an Christus möglich. All das ist nur möglich, weil Christus in uns lebt. Deswegen sind wir. Ohne Jesus, ohne Glauben an Jesus, ohne den Glauben daran, dass er in uns lebt, sind wir all das nicht. Versteht ihr? Und deswegen müssen wir ihm wieder die Ehre geben. In all diesem Thema. Und das ist so wichtig. Oft wird dieses Thema Identität so behandelt und es wird immer nur wir betont. Aber es geht um Christus, weil er all das möglich macht. Und ich möchte noch mal beten, auch einfach für mich selber. Vater, ich bitte dich, dass du mir hilfst, uns hilfst, dass wir das wirklich mit den richtigen Ohren hören. Dass wir das hören wirklich in dem, dass wir dir die Ehre geben. Dass es nicht darum geht, dass wir irgendwelche super Übermenschen geworden sind oder irgendwas, sondern dass es darum geht, dass wir auf dich schauen. Weil du bist der, dem alle Ehre gebührt. Du bist der, der all das möglich gemacht hat, dass wir das sind, was wir sind. Dass wir der neue Mensch sind, dass wir jetzt im Geist sind, dass wir in Christus sind. Jesus, alle Ehre dir und hilf mir, hilf uns, dass wirklich Ehrfurcht hervorkommt. Ehrfurcht vor dem, was du getan hast. Im Namen Jesus. Amen. Okay, also wir beginnen mal mit diesem ganzen Thema Wiedergeburt oder neue Geburt oder eine Geburt von oben. Es gibt 2 Stellen im Alten Testament und eine Stelle ist unsere Jahreslosung. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass unser Pastor Heinrich Reger nicht über die neue Geburt gesprochen hat letzte Woche. Und da habe ich gedacht, toll, das kann ich gleich als Aufhänger nehmen. Und zwar die Jahreslosung heißt in Ezekiel 36, 26. Da heißt es, ich schenke euch ein neues Herz und lege in euch einen neuen Geist oder lege einen neuen Geist in euch. Und können wir mal die erste Folie haben? Das wäre super. Mit den Bibelstellen, die 2, die übereinander stehen. Genau. Und die andere Bibelstelle, die gerne auch genommen wird, um die neue Geburt des oder die Wiedergeburt des Neuen Testamentes zu zeigen, ist Jeremia 31, 33. Da heißt es, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie soll mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hesekiel haben wir schon gelesen. Also es gibt nicht so viele Bibelstellen im Alten Testament, die direkt davon sprechen, dass Gott etwas Neues in uns schafft. Also was komplett Neues. Es gibt ganz viele Voraussagen auf Jesus, auf eine neue Zeit, dass der Messias kommen wird und diese Dinge. Aber konkrete Bibelstellen, wo es darum geht, dass Gott etwas in uns hineinlegt, sind eigentlich das die Hauptbibelstellen und die wichtigsten zum Thema. Was ich lange nicht verstanden habe, ist das mit diesem Herz. Ich glaube, da könnte ich jetzt alleine über das Herz, könnte ich jetzt eine ganze Predigt machen, was das Herz ist. Um es zusammenzufassen, das Herz ist jetzt nicht nur das physische Herz, also das, was schlägt, sondern das Herz, damit ist gemeint, es kann heißen Seele, es kann heißen Geist, es kann heißen Innerstes oder es kann heißen Wesen oder Sein. Also Gott sagt, ich werde kommen. Er macht eine Voraussage, hunderte Jahre bevor Christus überhaupt gekommen, dass er unser Herz verändern wird. Also er wird kommen und er wird etwas in uns verändern. Unser Herz wird er verändern, unser Innerstes wird er verändern. Und im Endeffekt ist es so, dass wir wissen, dass das im Neuen Testament passiert ist. Und ich möchte aber mal ein bisschen erklären, wann das passiert. Weil es ist irgendwie, wir reden immer von der Wiedergeburt und von der neuen Geburt. Was ist das, wann passiert das, was ist da genau? Und da will ich mal einen kleinen Ausflug machen in die Soteriologie, das ist die Lehre der Erlösung, sagt man. Also es gibt in der Theologie so einen Bereich, da heißt es, da gibt es verschiedene Punkte, wie wir uns die Erlösung aneignen. Also wie wir erlöst werden. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen rein. Ist aber auch nicht so wichtig, wie das heißt, das könnt ihr vergessen. Gleich wieder. Im Endeffekt beginnt alles damit, ein Mensch spürt das Ziehen Gottes. Also ein Mensch merkt, irgendwas ist da, es gibt mehr, es muss mehr geben, der Heilige Geist arbeitet an ihm. Dann hört er irgendwann in diesem Prozess das Evangelium, hoffe ich. Also er hört die Predigt, das heißt ja auch im Wort, das Wort muss gesprochen werden, damit sich überhaupt jemand bekehren kann. Das heißt, er hört in diesem ganzen Prozess das Evangelium und er sagt, ich brauche das, ich bin ein Sünder, ich will diesem Jesus nachfolgen. Und das nenne ich jetzt Bekehrung. Da gibt's total unterschiedliche Meinungen, was in Bekehrung alles drinsteckt. Aber für mich ist die Bekehrung, wenn jemand Ja sagt zu Jesus Christus. Also du hörst das Evangelium, du spürst dieses Ziehen von Gott und du sagst, ja, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Meistens macht man das, indem man ein Gebet spricht. Man sagt, Jesus, hier bin ich, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir nachfolgen, werde der Herr meines Lebens. Ich habe sehr oft schon erlebt, dass das jemand gemacht hat. Ich habe aber auch schon sehr oft erlebt, dass derjenige dann den nächsten Schritt nicht gegangen ist. Deswegen Bekehrung ist eine Sache, aber ganz, ganz, ganz wichtig in diesem, der zweite Schritt nach dem Ja zu Jesus ist, dass du auch sagst, ich möchte so leben, wie du willst, Jesus. Okay? Das ist der Knackpunkt und das ist leider so oft der Knackpunkt schon gewesen, auch wenn ich jemanden zu Jesus geführt habe, dass er gesagt hat, ja, das hört sich alles so toll an, Mensch, irgendwie Gottes Stimme hören, Gott erleben, Veränderung, Frieden, Freude, da sage ich doch ja. Aber wenn es darum geht, Jesus zum Herrn meines Lebens zu machen, das heißt wirklich zu sagen, Jesus, jeder Bereich meines Lebens unterstelle ich dir. Es geht nicht von heute auf morgen, das wissen wir, aber grundsätzlich ist Ja dazu, dass ich dir nachfolgen will, Jesus, und dass ich keinen Bereich meines Lebens vor dir verstecke, sondern überall dein Licht reinlasse, das nennen wir Buße. Und das ist ganz wichtig. Buße ist nicht etwas, dass ich für irgendwas, dass ich mich selbst bestrafen muss, dass ich irgendwas bereuen muss oder sonst irgendwas, sondern Buße heißt schlicht und einfach Umkehr. Das heißt, ich gehe einen Weg und sehe im Wort Gottes, dass das nicht der richtige Weg ist, dass das Gott wehtut, was ich da tue, und dann höre ich auf, diesen Weg zu gehen. Und unterstell mich dem, was die Bibel sagt. Das nennen wir Buße. Das ist der zweite Schritt, sag ich mal, in der Aneignung der Erlösung. Das hört sich so geschwollen an, ich weiß. In dem Ganzen machen wir zum Beispiel als Gemeinde, wir nennen das so eine Lebensbereinigung. Das ist total cool. Hast du drei Blätter, wo so alle möglichen Sünden draufstehen, die man eigentlich so begehen kann. Also cool ist es natürlich nicht, aber es ist eine Hilfe. Und da kann man einfach mal schauen, wow, wo stecke ich eigentlich drin? Was habe ich eigentlich so falsch gemacht? Und wo muss ich oder wo sollte ich einfach umkehren? Wo sollte ich meine Denkweise ändern? Wo sollte ich Dinge ablegen, Gott um Vergebung bitten und dann einfach weitermachen mit veränderter Denkweise? Und in diesem Prozess der Buße, das heißt dieses Lebenswandels, reiht sich die Taufe ein, sollte sie sich einreihen. Taufe ist nicht etwas, wo wir sagen, ja, jetzt bin ich Christ. Das ist es auch. Wir zeigen der Welt damit, ich gehöre jetzt zu Christus. Aber Taufe ist in erster Linie was? Taufe ist das Zeichen dafür, dass ich Buße tue. Taufe ist das Zeichen dafür, dass ich das Alte hinter mir lasse und neue Wege gehe. Dass ich Ja sage zu Jesus, dass ich sage, mein altes Leben ist tot und mein neues Leben ist, das ist jetzt mein neues Leben, das ich lebe. Und dieses neue Leben heißt, ich höre auf das, was Gott sagt. Ich versuche, jeden Bereich meines Lebens von Jesus verändern zu lassen. Okay? Also Bekehrung, Ja zu Jesus, und Buße heißt, ich sage Ja. Und dass du nicht dein ganzes Leben innerhalb von ein paar Monaten verändern kannst, ist klar. Ich weiß noch, die ersten 2-3 Jahre waren sehr intensiv bei mir, da ich auch eine Vergangenheit habe, die viele ja auch wissen, und da muss man vieles aufräumen, oder ich musste vieles aufräumen, es ist auch bei jedem anders. Wurde so der gröbste Mist aus meinem Leben geschafft. Aber trotzdem immer noch merke ich, jetzt nach 9 oder 10 Jahren, jetzt schon in diesem Jahr, merke ich immer noch, dass Gott Dinge offenbart, Dinge zeigt, wo ich einfach Buße tun muss, wo ich sage, ich muss umkehren. Das ist nicht richtig, das tut dir weh, Gott, das ist gegen dein Wort, das ist gegen dein, das, was du sagst. Das heißt, das ist ein ewiger Prozess. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, jemand sagt Ja zu Jesus und er sagt, grundsätzlich fängt er an, sein Leben zu verändern anhand der Bibel und anhand dessen, was der Heilige Geist sagt. Und man könnte auch sagen, das ist die Hinwendung des Menschen zu Gott. Also der Mensch sagt, Gott, hier bin ich. Ich sage Ja zu dir und ich zeige dir, indem ich anfange, dir meinen Willen zu geben und zu sagen, ich möchte mich verändern, dass ich in deine Richtung gehe. Und dann passiert etwas, was wir Wiedergeburt nennen. Das ist dann die Hinwendung Gottes zum Menschen. Ich möchte dazu sagen, diese Reihenfolge ist nicht unbedingt immer genauso, wie ich sie jetzt gesagt habe. Es gibt auch Leute, die haben eine total intensive Erfahrung und würden sagen, sie wurden zuerst von Neuem geboren oder wiedergeboren und haben dann Buße getan und haben sich dann für Jesus entschieden. Es gibt da verschiedene Auslegungen, aber für mich ist das die logischste Auslegung. So war es auch in meinem Leben. Ich habe gemerkt, der Heilige Geist zieht mich, ich habe seine Stimme gehört. Ich habe gemerkt, ich muss mein Leben ändern. Ich habe angefangen, mein Leben zu ändern und dann wurde ich von Neuem geboren. Also ich habe gesagt, Gott, hier bin ich. Und Gott hat gesagt, ich sehe, dass du da bist und ich werde antworten, indem ich dir eine neue Geburt gebe. Oder dich von oben eine neue Geburt gebe. Es ist gar nicht so leicht, das zu beschreiben. Es ist Gottes Antwort. Erstmal müssen wir festhalten, es ist alleinig Gottes Wirken. Also die Wiedergeburt, das, was wir eben dazu beitragen können, ist Ja sagen. Aber wir können nicht zu der Geburt an sich beitragen. Das kann nur Gott. Die wichtigsten Stellen dazu im Neuen Testament, wo direkt die Wiedergeburt beschrieben wird, ist Johannes 3. Falls ihr schreibt, könnt ihr mit, da redet Jesus mit Nikodemus. Kennt dieses Gespräch? Was soll ich tun? Wie komme ich ins Reich Gottes? Und Jesus erklärt ihm das. Titus 3, 1. Petrus 1, Jakobus 1. Das sind die Stellen, wo es direkt um die Wiedergeburt geht. Also wo das Wort Wiedergeburt drinsteckt oder das Verb wiedergeboren. Falls das jemand interessiert. Also in der Theologie interessiert es jeden, wo das steht. Aber ich weiß nicht, ob es bei euch so ist. Ich will nur einen kleinen Vers rausgreifen. Das ist Johannes 3, 3. Das ist auch die nächste Folie, bitte. Da sagt eben Nikodemus, ja, was muss ich denn tun? Und da sagt Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wasser, haben wir eben schon besprochen, das Wasser bezieht sich wieder auf die Taufe. Das heißt wieder, das hat was mit Buße zu tun, damit, dass ich mein Leben wirklich verändere. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Part der Wiedergeburt, dass ich sage, ich lasse mich verändern und ich zeige das in der Taufe und in der Buße. Und dann aber eben ist es der Geist, der die neue Geburt schenkt, wie ich eben schon gesagt habe. Der Heilige Geist schafft die Wiedergeburt. Und wenn man sich das mal überlegt, also was passiert in der Wiedergeburt? Es ist eigentlich ganz einfach. Der Heilige Geist kommt und zieht in dich ein. Der Heilige Geist sagt, ich reinige dich. Wir gehen später noch ein bisschen genauer darauf ein, mit dieser Reinigung, was da genau passiert, oder wir versuchen es zumindest zu erklären. Der Heilige Geist kommt, zieht in dich ein und er wohnt von dem Tag der Wiedergeburt in dir. Und das ist eigentlich das Phänomenalste, was überhaupt passieren kann. Dass Gott kommt und sagt, ich will in dir wohnen. Ich habe mich dazu entschieden, wirklich in dir zu leben. Und ich kann mich noch erinnern, wie das war damals. Es war so ein Riesenunterschied. Die Zeit, oder als ich mich daran erinnere, als Gott noch nicht in mir gewohnt hat und als Gott in mir gewohnt hat. Auf einmal konnte ich mein Leben ändern. Auf einmal war da Frieden. Auf einmal war da eine Sicherheit, dass ich erlöst bin. Auf einmal war da eine Leichtigkeit, eine Freude. Alles hat auf einmal anders ausgesehen sogar. Meine Umwelt hat sich angefühlt, als ob sie viel schöner wäre als vorher. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Das sind so einige Dinge. Der Heilige Geist zieht in dich ein. Wir werden Teilhaber der göttlichen Natur. Er sagt es im 2. Petrus 1,4. Wir bekommen göttliches Leben eingepflanzt, weil Gott selbst anfängt, in uns zu leben. Und da wird eigentlich auch die Grundlage unseres Glaubens sichtbar. Es ist eben keine Religion, also in erster Linie, keine Religion, in der wir uns an Regeln halten oder wo wir einer gewissen Ideologie oder Philosophie folgen. Wir sagen, so ist es, daran halten wir uns, sondern es ist in erster Linie, dass Gott in dir wohnt und dass du, es gibt so einen Prediger, der sagt immer, you are wall to wall with the Holy Spirit. Also du bist Mauer an Mauer mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir und deswegen hast du eine Beziehung mit Gott. Halleluja! Gott lebt in uns. Haben wir das wirklich verstanden? Ich habe es lange nicht verstanden, ich sage es euch ganz ehrlich. Gott lebt in dir, hoffe ich zumindest, dass du das erlebt hast, dass diese Veränderung stattgefunden hat, dass du wirklich sagen kannst, da ist was anders jetzt. Und das ist, was wir brauchen. Jesus sagt, das ist, was wir brauchen, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Wenn du das vielleicht nicht hast, wenn du jetzt hier sitzt und du bist dir unsicher und du sagst, dann bitte Gott drum. Sag Gott, was soll ich tun? Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, wovon Nico da spricht. Ich kenne diese Veränderung nicht. Ich kenne das nicht, dass ich das tun will, was Gott will. Oder dass das Sicherheit ist, dass ich errettet bin. Dann bitte Gott und zeig ihm, Gott, was soll ich tun? Gib mir das, schenk mir das. Indem der Heilige Geist in uns einzieht, heißt es, zum Beispiel in 1. Korinther 6, 19, wir werden zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Wir werden zu einer Wohnstätte, zur Wohnung des Heiligen Geistes. Und durch dieses Innewohnen, und jetzt sind wir wieder bei Hezekiel, vielleicht können wir nochmal die erste Folie anzeigen, da heißt es, er schenkt uns ein neues Herz und gibt in uns einen neuen Geist. Und jetzt macht es wieder Sinn, weil der Heilige Geist in uns eingezogen ist, bekommen wir ein neues Herz. Ich habe das auch lange nicht verstanden. Da gibt es ja so charismatische Lehren, die, also ich bin selber Charismatiker, to the bone, also bis in die tiefsten Tiefen. Ich liebe den Heiligen Geist. Aber es gibt so gewisse, sage ich mal, Lehren, wo gelehrt wird, ja, da, es wird alles neu, du bist dann irgendwie so Geistmensch, nur noch der Geist zählt und davon halte ich nichts. Davon halte ich gar nichts. Der Heilige Geist zieht in dich ein und er nimmt Raum und er verändert dein Herz, also dein Innerstes. Aber du bist nicht komplett neu. Du hast immer noch deinen Körper, du hast immer noch Teile in dir, die verändert werden müssen. Aber das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, dass er in uns ist. Es wird auch viel gelehrt, dass der Geist tot ist und er wird erst lebendig, wenn der Heilige Geist einzieht. Halte ich auch nichts von, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen und dass, wenn der Heilige Geist in uns kommt, connectet er in erster Linie, also verbindet er sich in erster Linie mit unserem Geist. Also ich halte nichts von diesem komplett neu und alles. Nein, der Heilige Geist kommt und er lebt in uns. Und weil der Heilige Geist in uns lebt, hat er Einfluss auf all das in uns. Deswegen ist diese Veränderung auch so spürbar. Der Heilige Geist hat Einfluss auf unsere Gefühle. Der Heilige Geist hat Einfluss auf unsere Gedanken. Der Heilige Geist hat sogar Einfluss auf unseren Willen. Also wir haben zwar immer noch unseren freien Willen, aber irgendwie habe ich gemerkt, als ich von Neuem geboren wurde, ich will das, was Gott will. Ich wollte das tun, was Gott tun will. Und das will ich immer noch. Auch wenn wir immer mal wieder fallen. Aber grundsätzlich habe ich gemerkt, eine totale Richtungsänderung ist passiert, weil der Heilige Geist in mich eingezogen ist. Und dann ging es eben einfach, Dinge abzulegen, weil ich wollte von innen die Dinge ablegen. Versteht ihr? Du willst sie ablegen. Es ist nicht mehr so ein Kampf. Manchmal schon, aber meistens nicht. Weil du willst es. Und das ist auch, was Jeremia 31, 33, ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen einen neuen Sinn geben. Gott schreibt in der Wiedergeburt das, was er möchte, in uns hinein, in unser Innerstes. Und du willst das, was Gott will. Amen. Wir fangen an, in einer Beziehung mit Gott zu kommen. Wir werden zu gewissen Dingen befähigt und wir empfangen gewisse Privilegien oder Segnungen oder Vorrechte. Und darüber sprechen wir jetzt die nächsten drei Male. Jetzt ist ganz wichtig, könnt ihr noch, seid ihr dabei? Ist es verständlich oder zu abstrakt? Ehrlich sein? Gut, Halleluja. Das Zweite, was passiert, und das habe ich lange nicht verstanden, ist die sogenannte Vereinigung mit Christus. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die sprechen davon, wir sind in Christus. Christus ist in uns. Kennt ihr bestimmt. Paulus redet 164 Mal genau darüber. Ganz wichtig zu wissen. Ohne Johannes, also nur Paulus. Ihr seht, ich habe mich wirklich damit befasst. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns einzieht, zieht auch Christus in uns ein. Oder wir sind in Christus, er ist in uns. Gibt zum Beispiel in Epheser, heißt es, er ist das Haupt und er erfüllt seinen Leib. Das heißt, wir sind alle erfüllt auch mit Christus. Das heißt, das ist ganz einfach, oder es ist eigentlich nicht einfach, aber wenn man es mal so hört, wenn wir sprechen davon, dass der Heilige Geist in uns ist, sprechen wir gleichzeitig davon, dass Christus in uns ist. Wenn es heißt, wir sind im Geist oder wir wandeln im Geist, heißt es auch, wir sind in Christus. Und deswegen erweitern sich diese paar Bibelstellen, von denen ich besprochen habe, dieses Johannes 3, Titus 3, um eine Vielzahl, weil es geht jetzt nicht nur darum, dass der Heilige Geist in uns ist, sondern dass auch Christus in uns ist. Deswegen dürfen wir all das mit hinzuziehen und sagen, immer wenn es heißt in Christus oder Christus in uns, ist davon gesprochen, von diesem neuen Menschen, der wir geworden sind, durch die Wiedergeburt. Habt ihr das verstanden? Ist ganz wichtig. Also wenn da steht, in Christus sind wir, dann gilt es für dich, weil du bist durch die Wiedergeburt ein neuer Mensch geworden. Das heißt, Christus ist in dich eingezogen und da ist er. Ich werde euch nicht verlassen, sagt Jesus, bis ans Ende aller Tage. Ich bin bei euch. Amen. Ich habe das lange nicht verstanden, deswegen predige ich es. Er ist da. Du spürst ihn vielleicht nicht immer. Die Umstände sind manchmal wirklich blöd, ich weiß. Auch bei mir. Aber er ist da. Er geht nicht weg. Also das Spektrum erweitert sich. Also wenn vom Heiligen Geist in uns die Rede ist, ist auch von Christus in uns die Rede. Weil er ist ja der Geist Christi, der Heilige Geist. Okay? Eigentlich einfach. Wir haben da so verschiedene Umschreibungen im Neuen Testament von diesen beiden Zuständen. Ich habe ja davon gesprochen, es gibt den alten Zustand und den neuen Zustand. Gibt so drei Hauptbeschreibungen bei Paulus. Das eine ist, wir sind erst in Adam und dann das Neue ist, wir sind in Christus. Paulus spricht in Kolosser und Epheserbrief vor allen Dingen darum, es gibt den alten Menschen und den neuen Menschen. Und das dritte Bild ist, wir waren im Fleisch, und wir sind jetzt im Geist. Das sind so die drei Hauptbilder, wo diese Gegenüberstellung ist von einem nicht wiedergeborenen Menschen und einem Menschen, der wiedergeboren ist. Okay? Diese drei Sachen. Das ist spannend, wenn man dann die Bibel liest. Ah, davon spricht er. Ah ja, genau, das ist der, der früher war und das ist der, der jetzt ist. Also ist gut zu verstehen. Der Heilige Geist zieht nicht nur ein in uns, sondern es findet ein Wechsel statt. Ein Wechsel der Naturen oder ein Wechsel des Seins, des Innersten, wie wir schon gesagt, das Herz wird verändert. 2. Korinther 5, 17, da haben wir auch eine Folie, kennen wir alle. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Oder ich glaube, Luther sagt eine neue Kreatur, wenn ich mich nicht täusche. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir werden zu einer neuen Schöpfung, Kreatur, zu einem neuen Menschen. Ich habe noch mal drei Bibelstellen, die ich euch schnell zeigen möchte. Die könnt ihr vielleicht zu Hause noch mal in Ruhe studieren. Das sind diese drei Bibelverse übereinander. Einmal ist Römer 6, Kolosser 2 und Epheser 2. Da geht es jedes Mal auch darum, dass wir, ich lese mal Römer 6, Vers 4, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Und wir sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also, wir waren etwas, wir sind gestorben mit Christus und wir sind mit ihm auferstanden und leben jetzt ein neues Leben, wo er in uns lebt. Oder wir leben sein Leben weiter. Ja? Halleluja. Versteht ihr das? Ja, ich habe es auch nicht verstanden lange. Also sind's wir leben, also der alte Mensch, der alte Adam oder Adam in uns, unter dem wir geboren sind, das Fleisch, das stirbt und wir sind mit Christus oder in Christus auferweckt, lebendig und zu einem neuen Menschen im Geist. Wir leben also jetzt zusammen das Leben von Christus. Wir leben göttliches Leben, im Glauben natürlich. Okay, das heißt, der alte, sündige, unheilige, zur Verurteilung bestimmte, ungeliebte und unfähige Mensch stirbt. Nochmal. Danke, Bruder. Der alte, sündige, unfähige, zur Verurteilung bestimmte, ungeliebte Mensch stirbt. Glauben wir das? Das ist ganz wichtig, dass wir das glauben. Und wir werden zu einem neuen, gerechten, heiligen, nochmal, heiligen, unschuldigen, geliebten und befähigten Menschen. Nochmal. Wir werden zu einem neuen, gerechten, heiligen, unschuldigen, geliebten und befähigten Menschen. Und ich werde euch zeigen, in den nächsten 3 Sessions, wenn wir uns das alles genau anschauen, was ich damit meine. Das Wichtigste ist, wir sind all das geworden durch die neue Geburt. All das wurde uns zuteil, von dem ich jetzt geredet habe, durch die neue Geburt. Wir werden es nicht erst irgendwann. Also all diese Dinge, von denen ich jetzt gesprochen habe, das werden wir nicht, sondern wir sind es geworden ein für alle Mal. Und dann fallen wir immer mal, machen Fehler, aber wir sind das. Okay? Und wir verstehen das aber oft nicht und wir leben so und wir denken so, wir fühlen uns so, als wären wir noch das Alte. Wir fühlen uns unfähig, wir fühlen uns wie Sünder, wir fühlen uns verdammt oder wir fühlen uns so, als ob wir eine Bestrafung bekommen würden. Wir fühlen uns unfähig, wir fühlen uns ungeliebt. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Sondern das Wort Gottes sagt genau das Gegenteil. Du bist heilig, du bist gerecht, du bist geliebt, du bist befähigt. Durch Christus in dir. Nicht wegen, weil du so toll bist, sondern weil Christus in dir lebt. Deswegen alle Ehre ihm, ganz wichtig. Es war eine der größten Wachstumsschritte in meinem Leben, das wirklich zu verstehen. Dass wir in Christus sind und er in uns ist. Lest es zu Hause nach, bitte. Sag nicht, ja, nee, gut, danke. Sondern liest es nach, alles, was ich sage. Befass dich damit. Es gibt ganz tolle Bücher, wenn du da mehr Info brauchst. Ich kann dir auch Bücher empfehlen. Das ist eine totale Gedankenveränderung, wenn wir da reingehen in das Ganze. Und dadurch, also das war jetzt die Grundlage, das war jetzt die Wiedergeburt. Jetzt haben wir die Grundlage gelegt. Das ist passiert, als du von Neuem geboren wurdest. Und jetzt schauen wir uns an, was da im Einzelnen passiert ist. Ich schau mal, wie weit ich heute komme. Seid ihr noch da? Ja? Könnt ihr es aufnehmen? 5 von euch. Wir bekommen gewisse Segnungen oder Vorrechte oder auch Privilegien, so habe ich es genannt in meiner theologischen Arbeit. Durch die Wiedergeburt werden wir mit Christus vereinigt. Der Heilige Geist zieht mit uns ein und wir werden auch mit Christus vereinigt. Somit bekommen wir einen neuen Zustand vor Gott, einen neuen Status, einen neuen Zustand vor Gott. Mit diesem neuen Zustand oder dieser neue Zustand, der bringt eben gewisse Segnungen mit sich. Epheser 1,3, haben wir eine Folie auch. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also es gibt dadurch, dass wir mit Christus verbunden sind, weil er in uns lebt, der Heilige Geist lebt in uns, Christus lebt in uns, haben wir gewisse Segnungen empfangen. Eine ganze Menge, also jede steht hier sogar. Also in ihm haben wir alles. Wohlgemerkt, in ihm, nicht in uns. Versteht ihr? In ihm. Und deswegen gebührt ihm immer wieder die Ehre. Er hat sich entschieden, in uns zu leben. Und weil er in uns lebt, gehören uns diese Segnungen. Aber nicht, weil wir so toll sind. Okay? Das bringt Demut hervor. Immer alle Ehre Jesus. Wie ich gesagt habe, diese Segnung empfangen wir durch die Wiedergeburt, weil er einzieht in uns. Und gleichzeitig sind es aber vielleicht auch Voraussetzungen für die Wiedergeburt. Ich werde heute noch über Rechtfertigung sprechen oder Gerechtmachung, kann man auch sagen. Das ist vielleicht auch eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt von Neuem geboren werden kann, weil ohne das geht's nicht. Gehen wir später darauf ein. Ich habe das unterteilt in zwei verschiedene Sachen. Jetzt habe ich da so eine ganz tolle PDF für euch, so eine Grafik. Schauen wir uns das mal an. Ich will auch mal sowas anhaben. Der Benjamin hat immer sowas. Ich will auch mal sowas haben, habe ich mir gedacht. Also, da ganz oben habe ich davon geredet. Wir bekehren uns, wir sagen Ja zu Jesus und wir kehren um. Wir sagen, ich will mein Leben ändern. Also wir wenden uns zu Gott. Gott antwortet und sagt, ich wende mich jetzt zu dir, du wirst von Neuem geboren. Und aus dieser neuen Geburt, aus der Wiedergeburt, kommen gewisse Segnungen, Privilegien, Vorrechte. Und ich habe die mal aufgeteilt in zwei Dinge. Das eine nenne ich Status. Das heißt, es sind Dinge, die du nicht verlieren kannst. Grundsätzlich. Also, da kannst du, sage ich mal, wenn du dich nicht doof anstellst, nicht rausfallen. Also wenn du nicht sagst, Jesus, ich will nichts mehr von dir wissen und in Heiligung lebst, fällst du da nicht raus. Das heißt, Rechtfertigung oder Gerechtmachung oder man könnte auch sagen Unschuldigsprechung, bräuchte ich jetzt den Anwalt. Die Heiligung, damit ist nicht die Lebensheiligung gemeint, sondern die einmalige Heiligung. Also diese, dass du zu einem Heiligen wirst, reden wir nächstes Mal drüber. Die Adoption, das ist auch die Sohnschaft. Wir werden zu Kindern Gottes, werden Söhne und Töchter Gottes. Das ist, was ich Status nenne. Das empfängst du und da kannst du eigentlich nicht viel tun, außer es zu erkennen. Und dann gibt es gewisse Befähigungen. Und dazu zählt das ganze Gebiet der Weisheit, also die Gottesweisheit oder Offenbarung. Das heißt, wir haben, es steht zum Beispiel im Wort Gottes, wir haben die, wie heißt das, the mind of Christ, wir haben die Gedanken Christi empfangen oder die Salbung, die in uns lebt, ist die, die uns lehrt, heißt es, glaube ich, im, jetzt will ich mich nicht festlegen, ihr wisst schon. Also wir sind dazu befähigt, grundsätzlich Weisheit vom Heiligen Geist zu empfangen, Christus, der in uns lebt, zu empfangen und wir sind dazu befähigt, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Darüber geht's dann beim letzten Mal, okay? Und das sind aber Sachen, die, sage ich mal, nicht immer so zu 100% zur Verfügung stehen, wie wir vielleicht glauben. Also wir haben nicht die ganze Weisheit in, also wir haben sie in uns, in Christus, aber wir kriegen immer nur Stücke davon. Versteht ihr? Sie ist da, aber wir sind nur dazu befähigt und nicht, es ist nicht alles in uns automatisch. Und dasselbe ist es bei Heilung. Wir wissen, manche Menschen werden geheilt, manche Menschen nicht. Das wird auch spannend, das Thema. Okay? Okay. Also so ein bisschen zum Überblick. Und das Erste, worüber ich sprechen will, ist die sogenannte Rechtfertigung. Oder die Gerechtmachung oder die Unschuldigmachung. 1. Korinther 1,30. Da heißt es, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Also wieder, Wiedergeburt. Aus ihm, in ihm, wir sind verbunden mit ihm. Und weil wir mit ihm verbunden sind, ist uns geworden Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Und wir schauen uns eben diese Gerechtigkeit an, die uns geworden ist. Also, jetzt darf ich mal hier ein bisschen juristisch reden. Ich hoffe, ich sage alles richtig. Du kannst ja später dann zu mir kommen. Also dieser Begriff Rechtfertigung kommt aus dem Juristischen. Ich versuch's mal, Marcel. Also wenn ein Mensch kriminelle Handlungen begeht, also angenommen, ich gehe zu unserem Pastor Heinig und klaue ihm seine Geldbörse, was ich nicht tue. Wir stellen uns das mal vor. Ich hau ab und bin über alle Berge und er schickt mir die Polizei hinterher. Ich werde verhaftet, also vielleicht nicht gleich in Handschellen, aber aufs Revier gebracht. Und dann wird eine Anzeige geschrieben, eine Strafanzeige, wie auch immer. Und dann geht es vor einen Richter und dann muss ich vor Gericht und dann werde ich praktisch nach dem Strafgesetz des Landes verurteilt. So habe ich das so ungefähr, ist ja auch nicht so wichtig, jede Einzelheit. Also ich komme dann irgendwann vor einen Richter, also wegen kleinen Delikten wahrscheinlich jetzt eher nicht so, aber wegen größeren musst du irgendwann vor einen Richter und der sagt, okay, hier das Gesetz ist folgendes, dass du, weil du die Geldbörse geklaut hast, einfach eine Bestrafung kriegst. Das ist jetzt einfach so. Du bekommst diese Bestrafung und du musst vielleicht ins Gefängnis oder Geld zahlen oder so. Wenn die Beweislage ausreicht, das heißt, wenn genügend Beweise da sind, dass du auch schuldig bist, dann wirst du verurteilt, logischerweise. Dann ist es aber so, wenn die Beweislage nicht ausreicht, wirst du nicht verurteilt. Und dann wirst du gerechtfertigt. Das heißt, du wirst unschuldig gesprochen. Das heißt, die erkennen, ja, da ist ja gar nichts, da liegt ja gar nichts mehr vor, da ist ja überhaupt nichts passiert. Die haben ja alle Schmarrn erzählt, sind ja alles Lügner, die Zeugen. Der ist ja gar nicht schuldig. Dann wird er gerechtfertigt, dann wird er gerecht gesprochen, er wird unschuldig gesprochen. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Das wissen wir natürlich alle als gute Christen, langjährig schon dabei. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Also wir wissen, wir werden alle geboren und wir werden unter Sünde geboren. Und wir werden alle irgendwann mal vor Gott stehen. Und weil wir gegen, sagen wir es so, ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Gott hat ein Gesetz im Alten Testament, wo er ganz viele Regeln hat und sagt, danach sollt ihr leben. Aber viele könnten jetzt wieder sagen, ja, ich kenne ja dieses Gesetz gar nicht im vollen Umfang. Aber was du zumindest mal kennst, sind die 10 Gebote. Und jeder eigentlich in der westlichen Welt weiß, dass er niemanden umbringen soll. Er weiß, dass er eigentlich nicht neidisch sein soll. Er weiß eigentlich, dass er keinen Ehebruch begehen soll. Und eigentlich verstoßen wir mehr oder weniger alle dagegen. Also nicht mehr oder weniger, sondern wir verstoßen. Und deswegen sind wir schuldig geworden, weil wir gegen das Gesetz verstoßen haben. Und wenn du sagst, ich habe noch nie was von diesem Gesetz gehört, hast du einen gewissen moralischen Standard in dir und den hältst du aber auch nicht ein. Darüber habe ich schon mal gepredigt. Sagt Römer 2. Du verurteilst dich selber, weil du verurteilst andere. Also du denkst, du bist besser als andere und das verurteilt dich. Obwohl du selber nicht mal deinen moralischen Standard einhältst. Versteht ihr? Also du denkst, du bist gut und trotzdem machst du ständig Fehler und siehst ständig die Fehler bei den anderen. Und das verurteilt dich im Endeffekt. Könnt ihr euch mal strecken? So, kurz. Weil wir dagegen verstoßen, gegen unseren eigenen Standard und gegen das Gesetz Gottes. Auch wenn du das Gesetz Gottes nicht kennst, du verstößt gegen deinen eigenen Standard. Du hast keine Chance. Du bist einfach schuldig. Hast du eine Verurteilung zu erwarten. Jeder Mensch hat ein Urteil zu erwarten und das sieht nicht gut aus. Das wissen wir. Die Bibel sagt, dass es ein Gericht geben wird, wo die Bücher geöffnet werden und wo die Menschen nach ihrem Tun verurteilt werden, nach dem, was sie richtig und falsch gemacht haben, wenn du Jesus nicht kennst. Und wenn du ihn kennst, dann kriegst du auch eine Belohnung oder eben gibt es auch dieses, ach, darüber reden wir jetzt nicht, das ist ein anderes Thema, sonst wird es zu viel. Wichtig ist, dass wir schuldig geworden sind vor Gott und dass er uns verurteilen wird, okay? Und wir wissen natürlich durch Christus, sind wir davon freigekommen. Das heißt, wir werden gerechtfertigt. Wir sitzen, also ich stelle mir das dann immer so vor, man sitzt dann da vielleicht vor diesem Gericht. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen, aber so kann man sich das schön vorstellen. Und dann kommen diese ganzen Anklagen. Ja, aber du hast doch verstoßen, du hast doch das gemacht, du hast doch nicht mal das eingehalten, wofür du selbst einstehst. Und du sagst, ja, aber ich bin doch gar nicht, Christus ist doch in mir. Ich habe doch, Christus hat doch meine Sünden getragen. Und dann sagt das Gericht, sagt, ah, okay, ja, dann bist du ja gar nicht schuldig, sondern du bist unschuldig. Und das heißt, Christus ist der, der dich praktisch unschuldig macht, der dich gerechtfertigt. Wie ist es möglich? Es ist möglich, weil Jesus in seinem Leben all die Forderungen erfüllt hat, die das Gesetz fordert. Er hat gesagt, ich bin gekommen, nicht um das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Er ist gekommen und war perfekt. Er war ohne Sünde. Er hat alles erfüllt. Und er hat sogar dem Gesetz noch an vielen Stellen eine wahre Bedeutung gegeben. Und damit wir gerecht werden und damit wir unschuldig werden können, musste erstmal einer vollkommen perfekt sein. Und das war eben Jesus. Jemand musste vollkommen heilig sein, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, dass wir überhaupt irgendwie vor Gott widerstehen können. So, Christus hat das Gesetz erfüllt, wir wissen es. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle, denn der, 2. Korinther 5, 21. Denn der, der ohne Sünde war, Entschuldigung, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus hat ein perfektes Leben geführt, obwohl er so angefochten war wie wir. Wir wissen, er war emotional genauso herausgefordert. Er hat sich gefreut, er hat gelitten. Er war sogar teilweise zornig. Wir wissen, dass im Tempel, wo er die Tische umschmeißt, er war richtig zornig, ohne zu sündigen natürlich. Aber Er hatte dieselben Emotionen, er hatte dieselben Versuchungen wie wir, aber er ist gehorsam geblieben und er hat den Willen Gottes erfüllt. Und weil er das getan hat, konnte er das perfekte Opfer sein für uns. Die Bibel spricht immer wieder von einem Opferlamm oder von einem Sündenbock, weil er völlig heilig war und unschuldig ans Kreuz genagelt wurde, war es möglich, dass unsere Sünde auf ihn kommt. Und das Interessante ist, wir bleiben oft an dem Punkt stehen, dass wir sagen, uns ist vergeben worden. Das ist. Er hat den Schuldschein beseitigt, heißt es im Kolosserbrief. Er hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt. Alles, was war, was ist und was sein wird, steht auf diesem Schuldschein. Und Jesus hat ihn mit in den Tod genommen. Ja, er hat uns vergeben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass da noch was anderes passiert ist. Und das habe ich lange auch nicht gehört oder wirklich verstanden. Man nennt es den großen Austausch, im Englischen the Great Exchange, was da passiert. Christus nimmt unsere Sünde, aber er gibt uns auch etwas. Er gibt uns seine Gerechtigkeit. Versteht ihr das? Ich lese nochmal den Vers. Denn den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Durch die neue Geburt wurden wir mit Christus verbunden. Das heißt, unsere Sünden werden uns vergeben und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Du bist so gerecht wie Jesus. Kannst du das verstehen? Sag mal zu deinem Nachbar, du bist so gerecht wie Jesus. Hört sich komisch an, ne, für viele. Da geht es jetzt noch nicht um Heiligsein, okay? Da geht es jetzt nur erstmal um den legalen Stand vor Gott. Heiligsein ist wieder was anderes. Aber was du empfangen hast durch die neue Geburt oder vielleicht sogar als Voraussetzung für die neue Geburt, ist diese Gerechtigkeit Christi. Und das ist so wichtig, das zu verstehen. Die Sünde ist weg und du bekommst seine Gerechtigkeit. Wenn Gott auf dich schaut, dann sieht er die Gerechtigkeit Christi. Okay? Und jetzt kommt's. Weil du gerecht bist, sei gerecht. Versteht ihr? Du wurdest zu einem Gerechten. Und als Umkehrschluss, weil du das verstanden hast, hörst du auf, Ungerechtes zu tun. Du hörst auf, Dinge zu tun, die Gott wehtun. Du hörst auf, dich nach der Welt zu richten. Dinge, die dir die Welt sagen, sondern du verstehst, was Christus für dich getan hat. Er ist am Kreuz gestorben. All deine Schuld ist vergeben. Und weil all deine Schuld vergeben ist, hörst du auf damit. Das ist eine Änderung der Gedanken. Nicht, ich muss irgendwas erfüllen. Vielleicht irgendwann bin ich perfekt genug. Und dann irgendwann werde ich von neuem geboren oder sein. Du bist von neuem geboren, hoffe ich. Wie gesagt, ne? Hoffe ich. Aber wenn du von neuem geboren bist, dann ist das dein Stand. Du hast die Gerechtigkeit Christi empfangen. Und aus dieser Offenbarung heraus fängst du an, gerecht zu leben. Fängst du an, das zu tun, was er möchte. Halleluja. In all dem können wir nichts dazu beitragen. Also in diesem Tausch, Sünde weg, Gerechtigkeit Christi, außer zu glauben. Du kannst es nur annehmen. Du kannst nichts dazu beitragen. Keine guten Werke, also wir sollen guten Werke tun, aber du kannst nicht deine Rechtfertigung erarbeiten, das wissen wir. Wir können nur ein was tun, wir können ganz bewusst mit ihm verbunden bleiben. Das ist die Aufgabe, die ein Christ hat. Bleib in mir, sagt Christus. Du musst in Christus bleiben, das ist die Herausforderung. Du bist das schon, aber bleib in ihm. Und in ihm bleiben heißt in seinem Licht bleiben. Und in ihm heißt sich korrigieren zu lassen. In ihm heißt zu sagen, Gott, ich bekenne dir meine Fehler. Und dann wird er dir vergeben. Versteht ihr? Es ist ein Weg, den wir gehen. Aber die Grundlage für diesen Weg ist, du bist es schon. Was heißt das jetzt in Bezug auf das Gericht vor Gott? Es gibt keine Anklageschrift mehr gegen dich. Wir sind freigesprochen von dieser Anklage und daher gibt es auch kein Urteil mehr. Alle unsere gesetzlichen Übertretungen wurden uns erlassen. Wir empfangen den Status eines unschuldigen Menschen. Durch die Gerechtigkeit Jesus sind und bleiben wir völlig unschuldig. Zusammengefasst, Gott hat nichts mehr gegen uns in der Hand. Wegen Christus, nicht wegen dir. Die Frage ist, bist du in Christus oder nicht? Das ist die große Frage. Bist du bewusst mit ihm verbunden? Lebst du in seinem Licht, dann zählt das für dich. Lebst du das Leben eines wiedergeborenen Christen, dann bist du das. Amen. Nächstes Mal schauen wir uns den Punkt Heiligung an. Heiligung ist ja etwas, was wir empfangen. Wir werden zu Heiligen und wir sollen uns aber auch heiligen. Also da gibt es diese beiden Aspekte und die schauen wir uns nächstes Mal an. Aber das ist jetzt mal die wichtigste Grundlage für uns. Wir sind gerechtfertigt. Uns ist vergeben, wir sind unschuldig und wir haben die Gerechtigkeit Christi empfangen. Punkt.